heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir gerne über 5 wichtige Trends in der neuen Arbeitswelt sprechen. Wie profitierst du davon und was sind gleichzeitig die Risiken? Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo, toll, dass du eingeschaltet hast und da bist. Mein Name ist Anja und ich helfe unzufriedenen Fach- und Führungskräften dabei, sich den Job zu designen, der sie richtig glücklich macht. Und mein heutiges Thema sind Trends in der neuen Arbeitswelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein neues Thema in meinem neuen Format, was ich jetzt ja mal ausprobieren möchte, tiefer in bestimmte Themen des Podcasts nochmal mit dir einzutauchen, Fragen zu beantworten. Das probiere ich jetzt mal aus als neues, als neues Angebot für euch da draußen. Ich möchte ganz gerne mehr mit euch auch in Kontakt kommen. Wie kannst du davon erfahren und wie kannst du teilnehmen? Komm in mein Newsletter, da erfährst du, wann das sein wird und zu welchem Thema ich nochmal kleine Impulse geben werde. Ich gehe da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, pick mir da ein Thema aus und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das aus der heutigen Folge rauskommt. Und du hast die Möglichkeit, mir zu den letzten 4 Folgen einfach auch Fragen zu stellen, ja, und damit mir tiefer auch einzutauchen. Und ja, wenn du Lust dazu hast und du sagst, das klingt nach einem tollen Format, das kostet nichts, dann melde dich super gern für mein Newsletter an. Das ist hier runter direkt verlinkt und dann erfährst du als erstes davon, wann das genau stattfindet und bekommst natürlich auch den Zoom-Link von mir. So, was sind denn jetzt die 5 wichtigsten Trends? Oder was heißt die 5 wichtigsten Trends? Also wichtigsten, ich würde das gar nicht da ein Superlativ draus machen, sondern ich würde sagen, das sind 5 wichtige Trends, die ich überall beobachte. Und ob das jetzt die wichtigsten sind, das lasse ich mal mit 5 Fragezeichen da stehen. Ich glaube, weiß ich nicht. Also Fragezeichen, ich weiß es einfach nicht. Aber es sind einfach Trends, die sich überall abzeichnen und die ich super spannend finde und deswegen habe ich sie mitgebracht. Ja? Also, das erste ist, vielleicht hast du davon schon mal gehört, eine Portfolio-Karriere. Ja? Oder ein Jobportfolio, wie ich das auch gerne nenne. Was ist das? Das ist ein Arbeitsmodell, wo du mehrere parallele berufliche Rollen hast. Ja? Also sogenannte Mehrfachrollen. Ja? Wo sehe ich das außerhalb von meinem Dunstkreis? Sehe ich das auf LinkedIn, da in dem Workforce Report, der da regelmäßig rausgegeben wird. Oder ich sehe das auch im Zukunftsinstitut, da im Megatrend New Work wird darüber berichtet. Ja, die sprechen von einer fragmentierten Karriere, nennen das noch ein bisschen anders, oder von Jobpluralismus oder was mir auch immer wieder begegnet, ist das Wort Patchwork-Karriere. Ja, also Patchwork-Familie, Patchwork-Karriere sozusagen. Oder auch bei Deloitte, kennst du wahrscheinlich auch, Unternehmensberatung. Auch die machen regelmäßige Trend-Reports und auch da sprechen sie von Skills-based Work und oder nicht mehr von diesem so Job-based Work, sondern von Skills-based Work. Das heißt also, das spricht ja auch für sogenannte Portfolio-Ansätze, wo man halt mehrere berufliche Rollen gemeinsam hat. Und das finde ich einen super spannenden Trend. Warum finde ich das so super spannend? Und jetzt habe ich mal mitgebracht, wie du davon profitieren kannst, von so einer Portfolio-Karriere. Und zwar das erste ist, dass du, naja, du kannst dich halt mehr austoben, ja. Du kannst freier sein, du kannst selbstbestimmter sein, du kannst Sinn in deine zweite Portfolio-Karriere. Also, ne, ganz häufig ist es so, man hat dann einen Job, der vielleicht so für die Miete da ist, der aber auch gut sein sollte. Also soll jetzt kein so ein furchtbarer Job sein, das meine ich damit auf gar keinen Fall, sondern ein Job, der vielleicht ja, irgendwie bestimmte Sachen erfüllt, wo du dich auch wohlfühlst und so weiter. Und dann gibt es aber vielleicht noch ein zweites Standbein oder von mir ist auch noch ein drittes, wobei irgendwann wird es dann schwierig, wo du deine vielleicht Herzenstätigkeiten, deine Interessen, deine ja, Dinge ausdrücken kannst, die du vielleicht in deinem ersten Job so nicht ausdrücken kannst. Ja? Das heißt, auch da zu gucken, so was sind deine Interessen, was sind deine Werte, welche Tätigkeiten möchtest du woanders nochmal ausleben, was du in deinem ersten Job nicht machen kannst. So profitiert man eben von einer Portfoliokarriere. Und das nimmt immer mehr zu, auch in meinem Dunstkreis. Viele meiner Klienten haben das für sich entdeckt, finden das toll. Ich kann nur sagen, das hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Ich habe ja auch in gewisser Weise eine Portfolio-Karriere. Also ich mache so viele unterschiedliche Dinge. Ja, ich mache mit Menschen, bin ich im Einzelcoaching, ich bin in Gruppensettings drin. Ich mache hier den Podcast. Könnte man sagen, ist ein Marketinginstrument. Ja, es dient aber auch meiner eigenen Weiterbildung. Natürlich muss ich mich ganz viel vorbereiten. Ich muss auch mit vielen Menschen sprechen und so weiter und so fort. Hat auch viel was mit Karriere. Ich könnte das Ganze hier auch monetarisieren. Ich mache das nicht, zumindest noch nicht. Ich kriege auch immer mal wieder Hinweise, bitte lass das so, Anja. Ja, im Moment ist das nicht geplant, das zu machen, aber ich könnte es machen. Ja, also ich könnte diesen Podcast dazu nutzen, um eben auch als Einkommensquelle das Ganze ja, auszubauen. So, wozu kannst du es noch nutzen? Du kannst eine Portfolio-Karriere häufig besser an dein Privatleben anpassen, wenn du zum Beispiel eine Selbstständigkeit damit kombinierst. Ja, da kannst du dann gucken, so wie baust du Privat- und Berufsleben so zusammen, dass es eben für dich total gut funktionieren kann. Ja? Das ist zum Beispiel was, wo das auch sehr unterstützend sein kann. Und was ich eben schon gesagt habe, du kannst dich darin einfach facettenreicher ausdrücken. Ja, du kannst damit das Thema Geld verdienen zum Beispiel in dem einen Job ganz besonders gut machen vielleicht und Sinn in dem anderen. Idealerweise hast du das in beiden, aber das ist halt eben auch nicht immer so. Ne? Manche Jobs sind vielleicht auch so, dass sie, sage ich mal, gut genug Jobs sind, dass sie dir dein regelmäßiges Einkommen liefern, aber vielleicht jetzt nicht so, dass die große sinnhaften Tätigkeiten für dich bieten oder den Kontext im Sinnbereich bieten, den du dir wünschst. Ja? Und so kannst du halt deine individuelle Karriere super gut gestalten. Und der letzte Punkt ist, wie du davon profitieren kannst, ist das Thema Risikostreuung. Ja? Weil natürlich, wenn du nur auf ein Pferd setzt, ein Pferd fällt aus, ja, dann bleibt dir halt noch einer oder zwei andere Möglichkeiten, wie eben noch weiter Geld reinkommt. Aber es gibt natürlich nicht nur Chancen, es gibt auch Risiken. Und das Risiko ist, dass du dich verzettelst, dass du dich überfordert, weil du musst dich natürlich dann auch gut organisieren können. Ja? Du musst gucken, wann ist welche Rolle gefragt? Wie grenze ich mich zwischen den einzelnen Jobs gut ab? Und wenn du das nicht gut kannst, wenn du das nicht gut in den Griff kriegst, Grenzen zu setzen, dann ist das tatsächlich eine Falle für mehr Stress. Ja? Und das Zweite ist, wenn du das kombinierst, du kannst das in zwei Angestelltenverhältnisse kombinieren, du kannst aber auch ein Angestelltenverhältnis mit einer Selbstständigkeit kombinieren. So. Und dann, wenn du das so machst, dann ist es natürlich in der Anfangszeit sehr wahrscheinlich, dass das finanziell nicht stabil ist. Ja, das heißt, du hast da vermutlich, wenn du dich in eine Selbstständigkeit begibst, auch mal finanzielle Schwankungen. Ja, das ist nicht mehr so, wie dann, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, dass am Monatsersten immer dein Geld auf dem Konto ist, sondern bei einer Selbstständigkeit darfst du natürlich dafür was tun und das schwankt. Ich spreche nicht von dem Thema Sicherheit, das wäre nochmal eine andere Folge. Da würde ich, glaube ich, vielleicht auch tatsächlich nochmal eine Folge zu machen, weil ich glaube, das ist so, so wichtig. Viele Menschen, das begegnet mir eigentlich ständig in Strategiegesprächen, höre ich das ganz oft, wenn ich dann frage, kommt eine Selbstständigkeit für dich in Frage, dann sagen die meisten irgendwie, oder viele, nicht die meisten, aber viele sagen, nee, ich bin Sicherheitsmensch und ich kann mir das nicht vorstellen. Dann sage ich immer, was hat das mit Sicherheit zu tun? Ja? Ein Angestelltenverhältnis ist null sicherer als eine Selbstständigkeit. Das würde ich sofort in Frage stellen, auch wenn du jetzt laut, stark protestierst und sagst, was? Das kannst du doch nicht sagen. Doch, ich sage das voller Überzeugung, weil ich glaube, was wir meinen, wir haben finanzielle Schwankungen da drin. Und das haben wir tatsächlich.
Aber sicher, das würde ich tatsächlich eher umkehren. Also ich finde, sicherer ist ein selbstständiges Verhältnis, weil da kann ich selber dafür sorgen, bin nicht abhängig von anderen, kann selber dafür sorgen, dass am Monatsende, am Monatsanfang immer genügend Geld auf dem Konto ist. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Machen wir vielleicht nochmal was anderes. So, zweiter Trend. Sinnorientierung oder Purpose Economy. Hast du bestimmt auch schon gehört, ne? Finde ich jetzt so ein bisschen Buzzword. Purpose Economy. Also ich nenne das jetzt mal lieber Sinnorientierung. Und was ist das? Also da dreht es sich darum, dass Arbeit eben nicht mehr nur als Mittel zum Geld verdienen gesehen wird, also kein Mittel zum reinen Zweck mehr ist, sondern dass viele Menschen gucken, was erfüllt mich denn wirklich? Also sie gucken nach einem tieferen Zweck oder einer persönlichen Bedeutung ihrer Tätigkeit. Ja? Und immer mehr Menschen, ganz besonders die Jungen, das wirst du wahrscheinlich auch schon gesehen haben, fragen sich halt, warum tue ich eigentlich was, was ich tue? Ja, und auch dafür gibt es viele Belege. Ich habe mal zwei mitgebracht. Das eine ist der Gallup Engagement Index, den kennst du vielleicht. Also Gallup ist ein großes Meinungsforschungsinstitut in den USA. Die haben auch einen wundervollen Test gemacht. Auch den kann ich immer sehr empfehlen, der Gallup-Test. Also ich glaube, da heißt Strength Finder mittlerweile oder Strength, oh, ich weiß es gar nicht genau. Die haben das mal irgendwann umbenannt. Ich arbeite damit auch sehr gerne. Und die finden halt eben regelmäßig, also einmal im Jahr machen die große Umfragen und so weiter. Und da sagen die halt, dass Sinn- und Werteorientierung einer der stärksten Motivationsquellen überhaupt ist, noch weit vor dem Gehalt. Das finde ich super spannend, ne? Oder auch bei Xing, da gibt es so ein New Work Barometer und auch da steigt so die sinnstiftende Arbeit, also die Bedeutung von sinnstiftender Arbeit immer weiter an. So, wie profitierst du denn jetzt davon? Naja, wenn du eine Tätigkeit hast, wo deine Werte und Leidenschaften miteinander verbunden werden können, dann hast du logischerweise oder erlebst du mehr Sinn in deiner Arbeit und bist dadurch auch motivierter und zufriedener. Ja? Das hat man rausgefunden, dass Sinn und Werte, wenn du da stark mit arbeitest, wenn du einen Job hast, den du als sinnhaft erlebst und wenn du nach deinen Werten arbeitest, dann sind wir eben auch zufriedener. Ja? Und was Menschen eben auch mehr und mehr wollen, ist so einen gesellschaftlichen Impact zu erreichen, ja? Und so sozusagen ein Teil von etwas Größerem zu sein, einen Beitrag zu leisten, ja? Das stärkt auch wiederum dein Selbstbild, ja? Das heißt, du hast mehr Selbstvertrauen und das finde ich jetzt natürlich auch etwas, was sehr sehr positiv ist, ja? Und ja, wenn du weißt, warum du etwas tust, was der tiefere Sinn sozusagen dahinter ist, dann fällt es dir auch leichter, hat man auch herausgefunden, Entscheidungen zu treffen. Ja? Das ist natürlich auch gut, wenn du was verändern willst oder musst, ja, dann ist einfach dir die Richtung viel, viel klarer, weil du weißt, ah, okay, das macht Sinn für mich. Ja? Deswegen ist das auch etwas, wovon du sehr profitieren kannst. Und der letzte Punkt, und den finde ich super wichtig, eigentlich hätte er dann nach oben gemusst, ist, dass Sinn wie so ein Schutzschild für deine Gesundheit wirkt. Ja, also wenn wir etwas als sehr sinnhaft erleben, dann wirkt das sozusagen gegen Stress, gegen deine Erschöpfungszustände. Ja, also muss man natürlich auch aufpassen. Ja, auch da darf man nicht drüber gehen über seine Leistungsfähigkeit, aber wenn wir eine Arbeit als sinnhaft erleben, wenn wir sie nicht als sinnhaft erleben, dann führt das auch eher dazu, dass wir krank werden. Ja? Und das finde ich einen super spannenden Punkt. Das heißt, Sinn ist auch sowas wie so ein Gesundheitspuffer. Ja? Wo liegen denn da die Risiken? Auch da gibt es Risiken, meiner Meinung nach. Und zwar finde ich, dass manchmal ein zu hoher Anspruch an Arbeit gesetzt wird. Ja, etwas, wo Menschen sozusagen die eierlegende Wollmilchsau suchen, ja, das Pipi-Lotter-Land so. Und das hat manchmal mit der Realität dann nur noch wenig zu tun, ja. Und ich glaube, dass es eben auch manchmal
praktische Entscheidungen braucht, die wir treffen müssen und die dann vielleicht so mit dem eigenen Sinnempfinden nicht unbedingt harmonisch miteinander einhergehen. So. Und dann ist eben immer die Frage so, wo ist da die Grenze zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Ne? Also nochmal, Sinn ist für mich, ist es auch ein super wichtiger Punkt. Aber eben mit gesundem Augenmaß darauf zu schauen, halte ich für absolut wichtig, weil wir sonst schnell frustriert sind, weil die Welt da draußen eben nicht nur Sinn bietet und manchmal einfach auch schnelle, praktische Entscheidungen getroffen werden, die jetzt nicht mit dem einhergehen, was du dir vielleicht wünschst. Ja? Und das ist, glaube ich, einfach super wichtig, damit du eben nicht so enttäuscht wirst, da eben auch die Grenze zu ziehen. Was kann der Job bieten? Was kann er nicht bieten? Ja, und versuchen, alles im Job zu finden. Erfüllung, Anerkennung, Selbstverwirklichung, Purpose, Work-Life-Balance, ich weiß nicht was, ja, tolle Kollegen und so weiter und so fort. Gestaltung und alles da drin zu finden, halte ich manchmal für tatsächlich schwierig. Und ich glaube, da liegt halt das Risiko, dass wir eben auch, ja, da auch manchmal ein gesundes Maß an das Ganze auch rantragen dürfen. Ein weiter wichtiger Punkt, wo ich die Risiken sehe, ist, dass wir vielleicht Abgrenzungsprobleme bekommen. Einfach deshalb, weil wir versuchen, den Job überzuerfüllen, weil das ja so sinnhaft ist. Und dann fällt es uns vielleicht schwer, auch mal Grenzen zu ziehen. Ja, so nach dem Motto, ich mache jetzt mal Feierabend. So, ich habe noch mehr oder ich bin noch mehr als meine Arbeit. Das dockt übrigens direkt an die vorherige Folge zum Thema, wer bin ich, wenn ich nichts leiste an. Ja, habe ich auch drüber gesprochen, so, dass wir mehr sind als unsere Arbeit. Und gerade wenn in der Arbeit Sinn für dich wichtig ist, was ich hoffe, was es ist, dann sollte er ein Teil des Lebenssinns sein und nicht das ganze Paket. Ja, also gib nicht dem Job sozusagen die Aufgabe, den Sinn deines Lebens zu erzielen, sondern hab eben auch noch anderen Lebenssinn, der außerhalb der Arbeit liegt. Das finde ich auch super, super wichtig. So, dritter Trend, neue Führungskultur, Co-Creation statt Controlletti, habe ich das mal genannt. Was meine ich damit? Führung verändert sich nicht überall, komme ich gleich zu. Also weg von, ich mache jetzt mal eine Ansage, hin zu, ich ermögliche Beteiligung. Ich gebe eher Orientierung und ich versuche bei den Mitarbeitenden die Potenziale freizulegen. Ja? Also es geht nicht mehr darum, sag ich mal, mit lauter Stimme irgendwas durchzusetzen, sondern darum, Räume zu schaffen für Mitarbeitende, in denen sie wachsen können. Ja? Also Co-Creation statt Controlletti eben, ne? Wie ich das eben gerade schon gesagt habe. Und diese neue Art zu führen betrifft halt nicht nur klassische Führungskräfte, sondern alle, die in Teams arbeiten. Also alle, die Verantwortung übernehmen oder alle, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, eben auch das Thema Selbstführung, das wird immer wichtiger. Und hier findet gerade wirklich ein echter Paradigmenwechsel statt. Ja? Wo habe ich das auch her? Also ich erlebe das natürlich, aber wo habe ich das sonst noch her? Das Zukunftsinstitut sagt das halt im Leadership Report. Ja? Da gibt es eine Trendstudie dazu. Dann McKinsey hat, also die Unternehmensberatung kennst du wahrscheinlich, hat im Report, im Future of Work Report 2023 gesagt, dass Führungskräfte der Zukunft eben auch mehr emotionale Kompetenz oder Intelligenz brauchen, auch eine Coaching-Fähigkeit brauchen und die Fähigkeit eben auch Vertrauen aufzubauen. Es geht direkt darauf, zahlt direkt darauf ein. Ja. Oder es gibt auch weitere Studien von Haufe. Es gibt den Gallup-Index, der das auch nochmal sagt. Es gibt die Bertelsmann-Stiftung, wo auch nochmal gesprochen wird von partizipativer Führung und nicht so sehr autoritärer Führung. Und gleichzeitig, und das habe ich vielleicht schon vorhin kurz angedeutet, ist das natürlich nicht überall. Ne? Ich spreche auch immer wieder mit Menschen, die sagen, ja, bei uns hat sich noch gar nichts geändert. Ja? Das hast du nicht überall, das ist mir vollkommen klar. Ich glaube, das kommt auch sehr stark darauf an, in welchen Strukturen du dich bewegst. Ja? Wenn du in starren, stark hierarchischen Oben-Unten-System, ja, wo Top-Down-Entscheidungen nur getroffen werden,
dann wirst du das vielleicht noch nicht so in der Form oder gar nicht, das weiß ich nicht, vielleicht noch nicht so in der Form wahrnehmen, wie ich es jetzt hier gerade beschrieben habe. Das ist natürlich ein Ideal, was ich hier gerade beschrieben habe. Aber der Trend geht ganz klar dahin. Ja? Also weniger dieses, ich mache jetzt mal eine Ansage hinzu, ich ermächtige dich selbst, etwas zu entscheiden und ich gebe dir Raum und ich entwickle dich, ich gebe dir Potenzialentfaltung oder die Möglichkeit zur Potenzialentfaltung. Ja? So, wie profitierst du davon? Ich glaube, das ist fast ein bisschen selbsterklärend. Du kannst dich natürlich mehr beteiligen, du hast mehr Selbstwirksamkeit, ja, du kannst deine Ideen und auch Perspektiven einbringen, wirst gehört im Idealfall, ja, und du hast mehr Einfluss insgesamt darauf, wie sich dein Arbeitsumfeld gestaltet. Das Zweite ist, dass du dich natürlich sicherer fühlst in so einem, sag ich mal, gesunden Führungsklima, wo du eben auch Fehler machen darfst, ja, wo du Fragen stellen darfst, wo du dich auch zeigen darfst mit all dem, was du mitbringst. Ja, also das Thema psychologische Sicherheit steckt dahinter. Ja. Ich fühle mich sicher in meinem Umfeld, weil die Führung das ermöglicht. Und das Dritte ist, wie du davon profitierst, sind natürlich, dass du ja, im Idealfall gefördert wirst, ja, dass du dein eigenes Potenzial, wie man immer so schön sagt, freilegen kannst, ja, dass du dich entwickeln kannst, dass du wachsen kannst. Das finde ich ist ein, also für mich eines der schönsten Dinge. Ja, ich finde das super wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern sich immer weiterzuentwickeln. Ja. Aber natürlich gibt es auch Risiken. Klar, die habe ich auch mitgebracht. Und das ist das Thema Selbstverantwortung. Ich weiß, dass das viele überfordern kann. So, das, ne, wenn wir mehr Freiheit haben, dann heißt das auf der anderen Seite auch mehr Verantwortung. Und mehr Verantwortung heißt mehr Eigeninitiative. Ja, und das ist nicht für alle gleich leicht. Das ist das Risiko, was das Ganze mit sich bringt. Ich finde das toll, aber ich weiß, dass das nicht alle toll finden. Dann das Thema unklare Erwartung. So, wenn Führung nicht mehr autoritär ist, dann braucht es logischerweise neue Regeln. Ja? Und wenn die nicht aufgestellt werden, wenn nicht klar ist, was ist eigentlich die Erwartungshaltung an mich als Teil des Teams, dann entsteht halt häufig Unsicherheit und damit eben auch Frust. Das heißt, es braucht echt gute Regeln, es braucht gute, klare Absprachen, es braucht eine kommunizierte Erwartungshaltung, damit sowas überhaupt gelingen kann. Dritter Punkt als Risiko, was ich da sehe, was leider häufig noch passiert, ist, dass viele Führungskräfte noch so in ihren alten eigenen Mustern verankert sind. So. Und dass sie nicht für diesen, ja, ich nenne das mal Kulturwandel, Paradigmenwechsel richtig vorbereitet worden sind. Und das, also ich möchte da auch mal so eine Lanze brechen für Führungskräfte, für die gerade so in Sandwich-Positionen, ne, wo sie quasi ja mittendrin sind in der Führung, die werden von allen Seiten total gefordert und das ist nicht immer leicht so. Und wenn man da keine Ausbildung genossen hat, wie gestalten wir denn diesen Kulturwandel, wie gestalten wir denn diese neue Führungskultur, ist es super schwer. Es ist sowieso schwer, in so einer Sandwich-Position zu sein. Und wenn man dabei keine Unterstützung hat, dann möchte ich da auch mal eine Lanze für viele Führungskräfte brechen, die sich in solchen ja, schwierigen Positionen da befinden, dass das nicht immer einfach ist. Ja? Und das letzte Risiko, jetzt habe ich mehr Risiken als Chancen, aber ich finde es trotzdem gut, dass es das gibt, aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Ist, dass das Ganze Zeit braucht, ja. Also das sehen wir ja auch in unserer Demokratie. Demokratie ist meines Erachtens total toll. Was Demokratie aber leider eben ist, dass sie langsam ist, ja. Es braucht halt Entscheidungsprozesse, dauern einfach viel, viel länger. Ja, wir müssen Konflikte austragen. Es ist einfach insgesamt aufwendiger. Es braucht insgesamt mehr Zeit. Und ist halt nicht mal eben schnell, schnell. Wir wollen mal schnell was Neues machen. So, das ist halt in, sag ich mal, stark hierarchischen Organisationen noch schneller. Und ich sag nicht einfacher, noch schneller. So, vierter Trend, die KI. KI kennst du mit Sicherheit, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Ja, das verändert grundlegend, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Ja? KI, was kann die? Die kann unsere Arbeit abnehmen, die automatisiert werden kann,
Repetitive Aufgaben kann die KI abnehmen. Sie kann aber auch unterstützende Aufgaben leisten. Sie kann so viel. Ja, da bin ich schon quasi mittendrin. Wie profitierst du davon? Ja, also was kann KI da? Sie kann dich effizienter machen und entlasten. Wie macht die KI das? Sie kann Routineaufgaben übernehmen, die vorher einfach du selber machen musstest und die einfach unheimlich viel Zeit geschluckt haben und wahrscheinlich auch Nerven. Also ich mag solche Routineaufgaben nicht besonders gern. Wenn du so tickst wie ich, dann geht dir das wahrscheinlich genauso. Und du bist froh, dass das übernommen werden kann. Sie kann aber auch unterstützende Aufgaben übernehmen, sodass du dich eben auch auf Tätigkeiten konzentrieren kannst, die mehr Wertschöpfung bieten, ja? In dem Maße vielleicht auch, dass du deine Kreativität wieder mehr einbringen kannst, deine strategischen Gedanken mehr einbringen kannst, ja? Das, was vorher einfach undenkbar war, weil da einfach manchmal auch die Zeit an vielen Stellen einfach fehlte. Was KI auch kann, ist neue Arbeitsfelder, neue Geschäftsfelder auch zu ermöglichen. Also zu innovieren, ja, mithilfe von KI, dass wir wieder innovationsfähiger werden. Ja. KI kann dich auch persönlich unterstützen. Ja, von Coaching bis hin zu maßgeschneiderten Lernprogrammen ist da einfach so viel möglich. Ja. KI kann so viele Impulse auch geben, dass du an vielen Stellen einfach super entlastet wirst und einfach viel, viel effizienter an Stellen bist. Ja. Und ich weiß, dass viele Menschen da nicht nur sehr positiv drauf schauen. Ja, ich gucke auch nicht nur positiv da drauf, aber überwiegend. Und natürlich habe ich auch die Risiken dabei. Ja. Dass ein großes Risiko, glaube ich, ist das Thema Jobunsicherheit. Ja, das höre ich immer wieder so, wenn alles jetzt von KI übernommen werden kann in Zukunft, so was macht das mit unseren Jobs? Ja. Werden die ersatzlos wegfallen? Also da würde ich mal sagen, sie werden nur dann ersatzlos wegfallen, wenn das ein sehr einfacher, sehr von Routineaufgaben besetzter Job war, was die KI besser kann als du selbst, weil es keine Fehler macht. Ja, dann werden die ersatzlos wegfallen. Aber es werden eben auch neue Jobs entstehen. Ja? Und ja, was und in welchem Ausmaß das sein wird, das ist der Blick in die Glaskugel, das weiß kein Mensch. Ja? Aber ich glaube, dass du etwas dagegen tun kannst und das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich das Risiko der Kompetenzlücke. Ja, das heißt, dieser Wandel, den wir gerade erleben, ja, diesen technologischen Wandel, das ist ja wahnsinnig schnell und wahnsinnig, die Entwicklungen sind ja irre, ne? Also ich habe mehrere Newsletter abonniert zum Thema KI und ich schaffe das gar nicht, das alles zu lesen, ja. Ich scanne darüber, um einfach informiert zu bleiben, aber ich kann das gar nicht alles ausprobieren, weil es einfach viel zu viel ist. Und das glaube ich, da bin ich nicht die Einzige. Das weiß ich, dass ich nicht die Einzige bin. Und ich glaube, da sehe ich eine große Gefahr, dass wir da sozusagen den Zug verpassen und nicht rechtzeitig aufspringen und nicht uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, sehe ich tatsächlich, und da bin ich ein bisschen pessimistisch, sehe ich ganz besonders bei uns Deutschen, weil wir gewohnt sind, durch unser System, was wir haben, was in vielen Bereichen toll ist, aber durch unser System sind wir gewohnt, der andere soll es mal machen. Ja, wir sind gewohnt, alles oder vieles in andere Hände zu legen. Ja, der Arbeitgeber soll uns bitte schön fortbilden. Ich nehme dafür kein eigenes Geld in die Hand. Die Agentur für Arbeit, die soll uns bitte fortbilden. Ja, also immer so dieser Gedanke, ich schieb mal so die Verantwortung von mir weg und guck mal, dass jemand anderes das für mich richtet und übernimmt. So, andere sollen mich weiterentwickeln, ja, die Führungskraft soll mich weiterentwickeln. Und da, glaube ich, ist ein großes Risiko. Und ich glaube gleichzeitig, du kannst so viel dafür tun, dass dieses Risiko nicht eintritt, nämlich die Verantwortung an dich zu nehmen. Die Verantwortung dafür zu tragen, hey, da ist was Großes, das kommt auf uns zu. Ich übernehme da die Verantwortung und gucke, dass ich mich selbstständig weiterbilde. Du musst dafür kein Geld in die Hand nehmen, du musst dafür nur Zeit in die Hand nehmen.
Und ich glaube, dass es dir am Ende des Tages auf jeden Fall zum Vorteil gereicht, weil diesen Zug zu verpassen, halte ich für extremst gefährlich. Also hier sehe ich ein riesengroßes Risiko, da nicht rechtzeitig dabei zu sein und sich irgendwann zu fragen, so hey, wann ist das eigentlich passiert? Ja. Und das letzte Risiko, was ich da sehe, ist natürlich, dass das Thema KI auch ja das Thema Ethik oder das Thema Datenschutz irgendwie ja mit auf den Plan ruft. So, wie ist das da mit der Privatsphäre? Wie ist das mit der ethischen Verantwortung? So, darauf hast du natürlich als Einzelner irgendwie wenig Kontrolle, wenig Einfluss, aber sehe ich schon auch als Risiko. So, fünfter Trend, verdeckter Arbeitsmarkt und showing, not applying. Heißt, also eigentlich ist das kein neuer Trend, aber es ist aktueller denn je. Heißt, viele Jobs werden gar nicht erst öffentlich ausgeschrieben. Ja, und hier kommt dann der verdeckte Arbeitsmarkt ins Spiel. Stellen werden ganz häufig über Netzwerke vergeben. Ja. Hey, da haben wir was ausgeschrieben, da haben wir eine Stelle unbesetzt, so kennt jemand jemanden und dann wird das über Kontakte besetzt, das Ganze. Und das heißt, wer sich gut positioniert hat und wer sich sichtbar gemacht hat, hat ganz oft einen riesengroßen Vorteil. Ja? Das Thema Active Sourcing gibt es auch schon länger, das hat damit zu tun. Also Active Sourcing heißt, dass sich Arbeitgeber direkt um ihre Talente bemühen und nicht mehr einfach nur eine Stelle ausschreiben, sondern dass Arbeitgeber direkt auf potenzielle Talente zugehen. Das hat ordentlich an Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren. Ja? Quelle, auch da, ich denke mir sowas nicht aus, diese Trends. Ja? Quelle ist da das IAB. Also das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, da gibt es eine Zahl, dass 60-80% der Jobs nicht ausgeschrieben werden. Und ja, das ist in den, also die machen ja Erhebungen zu Stellenbesetzungen und daraus können die das entnehmen, ja, welche Stellen wurden neu besetzt und was wurde ausgeschrieben. Das findest du auch in Stepstone Reports wieder, das findest du auch auf Plattformen wie LinkedIn oder Xing wieder. Ja, auch da gibt es solche Reports, die das ganz klar belegen, das Ganze. So, das heißt natürlich, dass der Zugang zu den interessantesten Jobs ganz stark abhängig ist von deinem Netzwerk und deiner Sichtbarkeit. So, wie profitierst du davon, fragst du dich jetzt vielleicht. Das eine ist mal, dass du aktiv Kontakte pflegen solltest. So. Und pflegen heißt natürlich regelmäßig irgendwie mit Kontakten in Kontakt kommen solltest. Ja. Und dass du dich auch als Experte, als Expertin positionierst. Ja, dass du dich mit dem Thema Personal Branding auseinandersetzt. Wofür willst du stehen? Welche Themen willst du besetzen? Was bringst du von dir und deiner Persönlichkeit damit ein? Ja? Und das kann ganz oft Zugang zu ganz spannenden neuen Jobs dir ermöglichen. Und ja, hier bist du einfach direkt gefragt, so, ne, dass die Unternehmen, die Stellen eben über Empfehlungen oder intern auch besetzen, dass du dich eben positionierst, dass du dich zum Beispiel über LinkedIn als Experte, als Expertin zeigst oder eben auch dein persönliches Netzwerk aktivierst und da ganz klar mitgibst, wonach du auf der Suche bist, für welches Thema du bekannt sein möchtest. Ja, du musst nicht Experte oder Expertin sein. Das will ich damit gar nicht sagen. Du musst dich nicht als, es gibt ja immer so die Generalisten und die Spezialisten. Experten sind eher die Spezialisten. Du musst nicht eine Expertin für etwas sein, aber wofür willst du stehen? Also für welche Themen willst du stehen? Welche Werte willst du nach außen hintragen? Und dass man dich irgendwie greifen kann, dass du nicht irgendjemand bist, so, sondern dass man dich kennt im Zusammenhang mit, ja? So, und wenn du in Nischenbereichen tätig bist, also wenn du Spezialist bist, dann ist das für dich natürlich ein riesengroßer Vorteil, weil wenn du dich als Spezialist, Spezialistin nach außen zeigst, dann kannst du dadurch ein super Gehalt erzielen. Ja? Einfach dadurch, dass du auf LinkedIn für ein bestimmtes Thema sichtbar bist. Ja? Da haben natürlich diejenigen, die sich sehr nischig positioniert haben, die sehr speziell spezialistenmäßig unterwegs sind, haben dann natürlich große, große Vorteile. Nachteil, auch das gibt es natürlich, ist, dass wenn du das nicht machst, also wenn du kein starkes Netzwerk dir aufbaust, wenn du nicht das Thema Selbstvermarktung angehst, dann riskierst du halt eben auch, ja, leer auszugehen, so obwohl es zahlreiche Chancen gibt da draußen, ja, die du nur nicht siehst, weil man dich nicht sieht. Ja? Also das Thema Unsichtbarkeit quasi nach außen hin, das ist ein riesengroßes Risiko meines Erachtens. Das ist kein nice to have, sondern es ist wirklich ein Risiko. Und ein weiteres Risiko ist natürlich, du, wenn du das machst, also wenn du dich zum Beispiel auf LinkedIn zeigst, wenn du für Themen stehst, so, dann ist das natürlich eine zeitliche Zusatzgeschichte. Und das kann dazu führen, dass du, ja, dass dich das stresst so und dass du da vielleicht überfordert bist bei deiner Selbstorganisation. Ne? Oder was ich auch für ein Risiko sehe, ist, dass du gefrustet bist über die Prozesse, die du halt nicht genau nachvollziehen kannst. Ja, also wenn ich eine ausgeschriebene Stelle habe, dann weiß ich, die ist zu besetzen, kann ich mich bewerben, dann kriege ich irgendwann eine Zu- oder eine Absage. Wenn das gar nicht mehr ausgeschrieben wird, dann kann das sein, dass du das Gefühl hast, so, hey, ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Ja, und das kann natürlich total demotivierend sein, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht zum Zug, ja, weil viele Stellen gar nicht öffentlich zugänglich sind und du davon gar nichts erfährst. Ja, das kann ein Risiko sein, dieses Trends, der aber irgendwie nicht weggeht, sondern der da ist und wo du, glaube ich, einen Umgang mit finden darfst. So, nochmal, das waren die 5 Trends, die ich rausgesucht habe. Das erste waren die Portfolio-Karrieren, das zweite war die Sinnorientierung, das dritte war die neue Führungskultur hin zu mehr Co-Creation, 4. Punkt war die künstliche Intelligenz und der 5. Punkt der verdeckte Arbeitsmarkt und das Thema Netzwerkaktivierung. Jetzt ist natürlich die Frage so, wo siehst du da Chancen für dich? Wo siehst du eher Risiken? Wo dockst du an? Wo sagst du was für ein Quatsch, Anja? Lass es mich super gerne wissen. Ich freue mich immer über den Austausch. Und hier nochmal die Einladung zu meinem neuen Format, mit mir ins Gespräch zu kommen über die letzten Podcast-Folgen. Das kannst du nur machen, indem du in meinem Newsletter bist. Also trag dich hier gerne ein. Und wenn du mit mir sonst ins Gespräch kommen möchtest, weil du mit mir arbeiten möchtest, freue ich mich natürlich auch riesig darüber, wenn du dir ein Strategiegespräch mit mir buchst. Das ist kostenlos und unverbindlich. Wir schauen mal, wo du stehst, wo du hin willst und wie ich dich dabei begleiten kann. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Bis nächste Woche. Ciao, ciao und alles Liebe, deine Anja.